Ja, hallo, besinnliches Eishockey-Volk. Hier ist die Eishockey-Show. Mach deine Kerze an. Kopfhörer auf die Ohren oder in die Ohren. Wir verkürzen euch die Zeit, bis die Bescherung beginnt, falls ihr überhaupt was bekommt. Oder ihr hört diese neue Folge einfach, wenn das Fest vorbei ist. Auch das geht selbstverständlich sozusagen dann als Verdauerli nach dem Weihnachtsfestschmaus. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Und das alles so rund um diese Weihnachtstage. Denn Ausgabedatum dieses Podcasts sollte eigentlich der 24.12. sein. Also da, wo das Christkind oder der Weihnachtsmann kommt. Meine beiden Weihnachtsmänner sind hier im Podcaststudio. Rick Goldmann und Basti Schwele. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Sesh. Da wo? Wie du hast denn? Da wo hergenommen übrigens gerade.
Ich habe da wo gesagt?
Ja. Ja. Hat er es gesagt?
Ja.
Da wo? Grammatikalische Goldmann-Krise.
Ansteckend.
Woran glaubt ihr eigentlich? An den Weihnachtsmann oder ans Christkind?
Weihnachtsmann.
Christkind.
Siehst du? Das ist immer eine Frage der Herkunft. Aber du bist doch gar nicht. Bist du resozialisiert worden in Nordrhein-Westfalen?
Ich bin ein Niederbayer.
Ja, aber irgendwann in deiner Eishockeyzeit in Nordrhein-Westfalen.
Ich bin ein Niederbayer.
Okay.
Das ist auch der Entwicklungsschritt. Das war's.
Er ist und bleibt ein Niederbayer.
Ja, das ist richtig.
Einmal Niederbayer, immer Niederbayer.
So ist es.
Ja,
so ist es.
Das ist da hervorragend. So, guck mal.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Wer ist denn heute schon Weihnachten?
Also, er ist vorbereitet.
Er ist denn heute schon Weihnachten? Ja, es ist schon Weihnachten.
Was er sich freut, was er alles hat, so kleine schöne Dinge.
So, und Weihnachten ist dann vielleicht auch schon vorbei, wenn der ein oder andere diesen Podcast hört. Deshalb wollen wir es nicht so dramatisch thematisieren. Aber das Schöne ist ja, die DL ist wieder losgegangen. Es gab den Auftakt, ein paar Spiele sind ins Land gezogen und ich möchte mal Herrn Goldmann fragen, der ja auch nach langer Zeit mal wieder draußen war und in der Eishalle war, ein Spiel begleitet hat, ich durfte es mit ihm begleiten.
Das hat mir übrigens viel Spaß gemacht.
Danke.
War echt schön.
Ihr habt auch schön Schabernack gemacht, immer habe ich gesehen.
Naja. Ja,
ein bisschen schon.
Ganz bisschen rumgewitzelt.
Zaubertricks habt ihr gemacht, dass der Rick plötzlich hinter der Mauer vorkam.
Jetzt kommt
Wahnsinn.
Wir waren aber in München beim ERC Red Bull München gegen die Augsburger Panther. Mhm. Dieses Spiel haben wir gemacht. Mal abgesehen davon, dass man natürlich vor allem darauf guckt, was so das eigene Spiel veranstaltet hatte auf dem Eis über die 60 Minuten. Wie hast du generell, Rick, so möchte ich mal einsteigen, bevor wir gleich auch noch intensiver über die DL reden, wie hast du so diesen Einstieg für dich persönlich, aber auch den Eindruck so aus der Halle mitgenommen, die Wahrnehmung, dass die Liga wieder spielt?
Also, ich habe es ja hier schon mal, das wird jetzt ein bisschen eine längere Antwort. Also vielleicht könnt ihr euch ganz kurz zurückhalten, bevor ihr mal reinfallt, damit ich nichts mehr weiß. Aber es ist tatsächlich so, ich habe es hier auch schon ein paar Mal so angekündigt, ich wusste nicht so wirklich zum Greifen, wie ich auch damit umgehe. Es ist für mich vor allem emotional schon eine Frage gewesen, ist es das Eishockey, so wie man es kennt? Gehen die Zuschauer so ab, dass ich die Sportart in dem Maße, wie ich es bisher angeschaut habe, so nicht genießen kann? Oder finde ich einen Zugang zu der Ästhetik des Sports, die ich ja schon sehr liebe, über viele Jahre, weil ich es selber gemacht habe? Das war wirklich eine Frage, die ich in dieser Deutlichkeit vielleicht, ich habe sie in dir anklingen lassen, aber in dieser Deutlichkeit mich insbesondere wirklich einen Tag davor gestellt habe. Ich wusste nicht so wirklich, ob ich mich auf das Spiel freue oder ob ich möglicherweise auch große Enttäuschung kriege, wenn ich in die Halle reingehe. Und da muss ich zugeben, das hat natürlich schon geholfen. Der Sesh hat angerufen und hat gesagt, oh, ich hole dich ab. Und dann holte ich einen Freund ab zum Eishockey. Also es ist so wie früher, wir gehen mal zum Eishockey, Fans auch gemeinsam, geht mal hin. Dann war dieser Weg schon mal gleich. Das hat mich schon mal gefreut. Und dann waren Leute da, die ich kenne, mit dem Übertragungswagen. Und dann gehst du in die Halle rein und die Halle ist zwar leer und ist eiskalt gewesen, aber du siehst, ja, es ist ja normalerweise dann nicht so kalt, wenn viele Leute...
Eishalle ist eiskalt, erstaunlich.
Ja. Auf jeden Fall...
Ich darf nicht unterbrechen.
Ja, hast du aber wieder geschafft. Dann siehst du trotzdem ein paar Leute, du kannst mit keinem so wirklich reden. Von oben rufst du mal auf jemanden runter. Ein Sisemski habe ich ungefähr 30 Meter weit gesehen, so quer über die Halle geschrien und so. Dann hast du schon so im Vorfeld, wo wir auch zum Teil sehr früh da sind, Basti, oder auch Sesh, da ist die Halle auch leer, da hast du schon so ein bisschen die gleiche Vorbereitung. Und dann kommst du in deinen Rhythmus rein und beim Spiel, vor allem bei so einem Derby, ja, München gegen Augsburg, wenn du mal dran denkst, wie viele Fans von Augsburg sind da normalerweise in München dabei? Wie geht die Halle ab? Wie kämpft München gegen Augsburg auf dem Eis emotional, weil sie von den beiden Fangruppen da wirklich hochgestachelt wird? Ja, das ist schon was, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mal wirklich abgegangen. Aber auf der anderen Seite findest du, trotzdem, wenn du das Spiel beachtest, findest du einen anderen Zugang zu dem Spiel. Es ist wirklich so, wie man sich früher, zum Teil erinnere dich zurück an die Weltmeisterschaften, wenn wir uns Training von Teams angeschaut haben, die ein paar Tage frei gehabt haben, wo man dann auch wirklich sieht, was machen die und so weiter, da weiß man, das Spiel nicht hart. Aber das hat dann schon sowas, da wo du tiefer in die Sportart reingehst. Und insofern war ich sehr dankbar, dass ich das Privileg habe, in der Halle zu sein. Ja, bei Düsseldorf Köln, das ich mir angeschaut habe zum Beispiel, das erste Spiel, da ist es mir gar nicht so aufgefallen, weil ich den Ton relativ leise gehabt habe, weil noch Leute, also ich nicht allein war, ich wollte jetzt da nicht alles beschallen daheim. Da ist es mir nicht so aufgefallen, weil da bist du viel auf dem Spiel, aber wenn du selber in der Halle bist, geht es mir schon ab, aber es hat mir trotzdem, wenn ich ehrlich bin, sehr viel Spaß gemacht, das erste Spiel zu machen.
Ja, das mit den Fans ist natürlich ein Thema, diese Stimmung, diese Atmosphäre. In der Halle erlebst du es ja anders als am Bildschirm. Und ja, mir kam auch letztens die Frage, oder zu mir, die wurde mir zugetragen, sag mal, wie macht ihr denn das beim Fernsehen? Was tut ihr denn da von Magenta Sport, dass das möglichst authentisch ist, so ungefähr? Und sage ich, ja, das ist natürlich irgendwann mal begrenzt. Also du versuchst so viele Kameras da reinzuhauen, wie gerade irgendwie möglich durchs Hygienekonzept und überhaupt so viele Menschen dahin zu bringen, dass du es auch interviewmäßig vielleicht noch so rüberbringst, dass der Zuschauer, der Fan draußen möglichst wenig vermisst und möglichst viel mitbekommt, weil er jetzt nicht in der Halle ist. Aber ich finde, es ist ja auch immer eine Frage, was macht die Halle selber oder was macht der Verein? Das ist auch ganz wichtiger Punkt, weil ich habe das schon gehört von Kollegen, die bei einer anderen Sportart unterwegs waren, wo in der Halle gar nichts gemacht wurde, noch nicht mal Musik. Und dann hast du natürlich einen kompletten Totentanz da und dann wirkt es nicht wie ein professionelles Ligaspiel von welcher Liga auch immer. Ja. Und deshalb ist eben auch da der Verein bzw. die Hallenregie mit allen drum und dran so ein bisschen in der Pflicht, dass das trotzdem dann noch wirkt wie ein ganz normales Spiel, auch wenn außenrum kein Mensch sitzt.
In München, glaube ich, war sogar so eine Akustikmatte dauernd drüber gelegen.
Genau.
Ja, ja, also da muss man auch mal genau aufpassen.
Das hört man tatsächlich gar nicht so, wenn du drin arbeitest oder so. Ich war auch beim Magenta Sport Cup drin im Halbfinale. Das ist da, das kriegst du aber irgendwann gar nicht mehr mit.
Ja, genau.
Ja, ist nicht dramatisch auffällig, genau.
Ja. Aber bringt wohl einen anderen Geräuschpegel. Ja, aber genau. Mir geht es immer zurück, wenn ich sage, was ist für mich Sport? Und da bin ich ganz ehrlich, Sport sind für mich Emotionen. Das ist Emotion pur. Emotionen und Unterhaltung ist für mich Sport. Ja? Deswegen gehe ich eigentlich zum Live-Event. Deswegen ist so eine Eishockey-Weltmeisterschaft so grandios, mit so vielen unterschiedlichen Fans aus so vielen Ländern, mit so vielen Teams eigentlich in der normalen Welt zuvor, früher, wenn sich die da alle treffen und dieses Erlebnis da im Vordergrund steht und dann Spitzensport dazu kommt, ja, diese, was den Sport auszeichnet. Und diese Emotionalität wird nochmal getragen, in erster Linie von den Rängen. Ja, und das fehlt einfach. Und wenn ich hinschaue, ja, es geht los, Champions League, Fußball. Ja, die haben überragend gespielt. Also das Spiel selber war auf allerhöchstem Niveau. Aber es fehlt 50%, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich persönlich. Jetzt, wenn ich mir Skispringen anschaue, da ist es das Gleiche. Für mich persönlich. Es fehlt mir viel. Es fehlt mir im Sport momentan einfach dieser Anteil der Menschen, die sie gemeinsam quasi da dieses Erlebnis haben und dementsprechend auch eine Lautstärke drin ist. Und das nicht, weil man es gewohnt ist, sondern weil es den Sport emotionalisiert. Und das ist schon was, ich muss ganz klar sagen, ist mir abgegangen. Aber es geht halt in dieser Zeit momentan nicht anders. Und trotzdem habe ich einen Weg gefunden, um mich eigentlich für das Spiel mehr als zu interessieren, wirklich zu begeistern zu lassen. Also man kommt da schon rein.
Ich finde ja auch, wir haben ja ein paar Spiele auch schon jeder jetzt vor leeren Rängen gemacht. Du bist, wenn du arbeitest, natürlich auch in einem ganz anderen Modus. Das ist schon fast wie ein Spieler. Dass du ja wirklich nur fokussiert bist mit so einer Art Scheuklappen irgendwann auf dieses Spiel und da drin bist und wirklich die Welt um dich herum tatsächlich auch so ein bisschen vergisst. Das merkst du da natürlich extrem. Das merkst du in einem, in Anführungszeichen, normalen Spiel natürlich nicht, wenn du diese Kulisse hast. Da, aber weil du alles bewusster irgendwie auch wahrnimmst natürlich, dadurch, dass der Fokus nur auf diesem Spiel liegt, merkst du für dich selber, dass du da so tief drin bist, dass du hin und wieder deine Außenwelt überhaupt nicht mehr wahrnimmst.
Ja, so schaue ich dann auch zum Teil daheim Eishockey an, wenn ich es mir auf Magenta Sport anschaue. Ja, weil ich dann wirklich auch schaue, Vorbereitung Köln zum Beispiel im ersten Spiel, okay, Matsumoto zum Beispiel letztes Jahr, ein Spieler, der Top-Chancen gehabt hat, aber die Dinge irgendwo nicht reinbracht hat. Und bei Uwe Krupp, als der dann da war, war es eigentlich noch krasser, weil er hat wirklich super gespielt. Und der hat ja Teile verzogen, wo du sagst, wenn es den dreimal hinstellt, haut das eigentlich viermal rein, aber er hat es fünfmal daneben geschossen.
Ja.
So, und dann schaust du natürlich tiefer da rein. Was macht der Edwards? Ich bleibe jetzt mal bei Köln, weil ich das Spiel gesehen habe. Ja. Was macht der Edwards da in Überzahl? Hat über Jahre hinweg brutal gepunktet in der Liga. Welche Rolle kriegt er da? Spielt er da das Gleiche? Ist er erfolgreich schon? Ja, kann man schon mal vorausgreifen. 4 Assists gemacht, ja. Und Matsumoto inzwischen mit 4 Toren. Deswegen ist auch der Unterschied, mal ganz kurz reinzugehen, warum Köln jetzt in diesen ersten 2 Spielen punktet und warum es gut läuft. Weil das sind absolute Schlüsselspieler, genauso wie Freddy Tiffes, die jetzt gleich am Anfang produzieren, die reingehen und produzieren. Und das ist übrigens total wichtig für Köln selber, dass genau diese Schlüsselspieler auch wirklich funktionieren, weil das war ein großes Manko letztes Jahr in der Saison bei Köln.
Weißt du ja selber als Spieler auch, wenn du, je nachdem, wie du in eine Saison rein startest, und für Spieler ist es so wichtig, auch wenn es immer heißt, du kannst gut spielen ohne Punkte, aber für solche Spieler, gerade für so einen Matsumoto, ist es wichtig, dass du von Anfang an triffst, dann kriegst du den Flow.
Ja, wir können ja auch gleich noch ein bisschen mehr abtauchen, auch nochmal über eine Mannschaft im Speziellen sprechen in der deutschen Eishockey-Liga, aber wir müssen uns natürlich auch gleich noch um unser Weihnachtsprojekt kümmern. Wo steckt Felix Schütz? Der nächste Anruf, der nächste Versuch heute hier in dieser Ausgabe, und wir sind guter Dinge, es muss klappen, weil es muss ja klappen, so, wenn der Weihnachtsmann kommt, dann kommt auch der Schütz irgendwann. Also das muss ja miteinander verbunden sein, von da bin ich jetzt guter Dinge, aber wir wollen, bevor wir das machen.
Ich habe gestern mit ihm abends schon telefoniert.
Du hast schon mit ihm telefoniert?
Ja, ich habe mit ihm gesprochen.
Okay. Und also willst du also mir jetzt eigentlich sagen und durch die Blume auch unseren Zuhörerinnen, dass das gar kein Überraschungsanruf mehr ist?
Heute ist es kein Überraschungsanruf, weil...
der Fahrt raus aus der Geschichte, das ist ja
wenn so ein heute, Downer. Jetzt nimmt er ihm den so Traum von Weihnachten.
Ja. So ein Downer.
Jetzt nimmst du im Sash die, ja, ich den mich aber Zauber bemüht, der Weihnachten.
Ich habe mich aber bemüht, dass er endlich an Sash Telefonnummer rangeht. Deswegen habe ich gestern mit ihm telefoniert. Ich möchte diese Schmach, ich möchte, dass die nicht weiter... an dir kleben bleibt, wie so ein stinkiger Duft einer Schonder Schafjacke.
Wir haben ja auch eine Erklärung dazu, warum das bisher vielleicht gar nicht so funktionierte, wie es eigentlich sollte. Aber dazu kommen wir gleich. Lass uns zuvor mal unseren Zuhörer großes I innen ans Herz legen, dass wir ja bei Magenta Sport eine ganz coole Doku momentan am Start haben. Wir haben das schon mal erwähnt auch letzte Woche. DNA Eisbären Berlin. Absoluter Insight. Und Inside Views rund um die Eisbären Berlin. Also was macht dieses Team, was macht diese Mannschaft und diesen Verein, diese Legacy eigentlich aus?
Gehe ich noch tiefer bei den Wörtern, wo ich vorher geblieben bin. Was ist für mich Sport, habe ich gerade gesagt gehabt, Emotionalität, das ist ein emotionaler Film. Das ist Emotionalität pur. Geschrieben über die Geschichte hinweg mit einzelnen Charakteren und mit wunderschönen Bildern.
Ja.
Das ist es, was es eigentlich ist. Das ist ganz viel, was ich vorher eigentlich gemeint gehabt habe, jetzt auf einen Club runterbrochen.
Schön montiert, zusammengebastelt von dem Mann, den wir mal ganz kurz anrufen.
Wir rufen ihn an, der macht auch den Podcast, den Abteilung Basketball bei der Magenta Sport.
Alex Dechand.
Ein hervorragender Filmemacher, tatsächlich.
Ja, Sport. Podcaster ist ja nicht so gut, das ist eher unterdurchschnittlich.
Das ist egal, aber das ist ein hervorragender Filmemacher und Autor tatsächlich und das unabhängig vom Basketball, wollte ich nur sagen. Also der kann
viele Sportarten. Ich wollte ihn nur anpissen ein bisschen, weißt du, ich wollte ihn ein bisschen so in Wallung
bringen. Du willst
ihn
ja immer ein bisschen anstacheln.
Vor allem, weil er das jetzt nicht hört. Das hört er dann erst im Nachhinein.
Aber rufst du denn nicht an?
Soll ich mal wählen?
Ja, ruf ihn doch mal an. Soweit ich weiß, bereiten die jetzt gerade so semi-professionell den Podcast Abteilung Basketball vor. Und man muss in erster Linie eigentlich schon sagen, dass der Alex Dechand immer sehr bemüht ist in seinem Podcast, aber weißt du...
Er ist bemüht, ja.
Ja,
er war stets bemüht.
Es ist Bemühung, da ist es natürlich in dem Eishockey-Film
pass auf nicht, dass der schon dran ist.
Viel besser gelungen.
Nicht, mal, 10 Sekunden ist. Läuft die Verbindung schon.
Und der
schon.
Hört uns
Nein.
schon.
Nee,
scheiße.
Nein.
You are a hater.
Alex,
schönen guten Tag. Natürlich habe ich schon gehört. Hey, grüß euch.
Hey. Super, dass du dabei bist, kurz. Wir haben ja gerade schon ein bisschen abgelästert, aber heute ist Payback-Time, das weißt du, ne? Also wenn ich spreche, ich hoffe, du hast deine Stimme geölt, heute musst du singen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das will ich euch allen nicht antun und auch nicht euren Zuhörern.
Nein, wir haben gerade schon ganz kurz angekündigt, dass Magenta Sport momentan eine klasse Reportage-Doku auf der Plattform liegen hat mit den Eisbären Berlin, die DNA. Du bist der Producer, der Creator. Du bist ja Menschmaschine, von daher hast du eigentlich alles gemacht. Nimm uns mal ein bisschen mit, nimm mal unsere Eishockey-Fans mit, die das jetzt hören. Was bekommen wir zu sehen? Wir haben gerade schon so ein bisschen unsere Eindrücke geschildert, aber was ist so deine Grundidee gewesen, die Herangehensweise, und was bekommt der Fan zu sehen?
Ja, also die Herangehensweise war einerseits eine Doku zu machen, die sich mit dem aktuellen Team der Eisbären Berlin beschäftigt. Das heißt, wir waren im Februar 2020 da, kurz vor dem Lockdown. Und die Eisbären waren ja relativ erfolgreich letzte Saison. Und das war der eine Ansatz zu sagen, okay, wir begleiten das Team. Gleichzeitig wollten wir aber mit diesem neuen Format oder dieser Marke DNA auch die DNA eines solchen Clubs eben zeigen. Und nachdem die Eisbären Berlin eine sehr reichhaltige Historie haben, wie ihr bestimmt wisst, mit den Ursprüngen als Dynamo Berlin oder EAC Dynamo Berlin in der DDR noch, in der kleinsten Liga der Welt, als sie die zu zweit mit Weißwasser diese ewigen Derbys gespielt haben und dann eben diese Metamorphose von diesem Ostclub zum Anschütz-owned, wie sagt man auf Deutsch? Helft mir. Also Anschütz hat ja dann den Club gekauft, 99, und diese Geschichte inklusive dieses Umzugs auch vom Wellblechpalast in die jetzt Mercedes-Benz-Arena ist halt auch Teil dieser Club-DNA und all das kommt da drin vor und das wollten wir eben auch zeigen. Und dazu noch diese Fankultur, diese spezielle. Und das war halt der Ansatz, da diese drei Hauptstränge sind es dann insgesamt, die zu zeigen.
Alex, wie schwer war es denn? Denn das ist ja ein Mammutprojekt, mit dem man sich natürlich auch lange auseinandersetzt, in dem Planung steckt, in dem ein redaktioneller Hintergrund und alles steckt. Und plötzlich kam dann Corona mitten in die Dreharbeiten. Wie hast du das gemanagt?
Ja, das war in der Tat eine sehr lange Vorbereitung war nötig, auch sehr viel Vorrecherche. Ich hatte da sehr gute Unterstützung auch in Person von Daniel Goldstein bei den Eisbären Berlin. Wir haben da sehr viel vorbesprochen und natürlich auch vorrecherchiert, so gut es halt ging. Aber du brauchst natürlich so ein bisschen die Unterstützung des Teams. Die hatte ich da von Anfang an auch. Und überhaupt mal zu verstehen, welche Tragweite das hat eigentlich schon auch ein bisschen gedauert, weil man wusste ja, okay, ersten drei Titel waren alle noch im Wellblechpalast, aber welche Historie damit einhergeht und auch wie das Verhältnis des Clubs zu den Fans aktuell ist, weil da gab es natürlich auch schon sehr viel, ich sage mal, naja, als Mikrothema würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber dieses Verhältnis des Clubs zu den Fans, das mal zu verstehen, weil traditionell ist das eigentlich ein relativ gutes, das sagt auch Andreas Verchoff, der in meinem Film sehr prominent spricht, ein Mitglied der Eisberliner 2005, so heißt sein Fanclub. Gleichzeitig gibt es da aber natürlich schon auch sehr viel Reibung und auch gerade jetzt aktuell. Deswegen diese Momentaufnahme im Februar 2020 war natürlich eine komplett andere als jetzt, das muss man auch dazu sagen. Also das ist halt diese Zeit damals gewesen. Da lief es sehr gut beim Team, das war alles sehr harmonisch. Die hatten ein bisschen Stress auch, weil da gab es dieses Fanbogen-Bleib-Thema, da will ich jetzt gar nicht zu tief gehen, das kannst du aber in so einem Film, glaube ich, nicht darstellen, weil wir schon wollten, dass das trotz allem auch ein Film ist, den sich auch ein Eishockey-Fan anschauen will und jetzt vielleicht nicht nur ein Eisbären-Berlin-Fan. Das ist, weiß nicht, ob uns das gelungen ist, aber ich hoffe es zumindest.
Ich habe mir das angeschaut. Ich finde diese Bilder beeindruckend, die Machart hervorragend. Und wir haben gerade über ein interessantes Thema am Anfang gesprochen. Wenn du momentan in der Halle drin bist und was Sport für mich ausmacht, ist die Emotionalität. Mhm. Das ist Sport für mich eigentlich. Und ich finde, das kommt in diesem Film, diese Emotionalität, zum Teil durch Historie, aber zum Teil eben auch durch die Art und Weise im Jetzt. Das kommt hervorragend rüber. War dir das auch wichtig, dass es ein emotionsgeladener Film ist?
Ja, schon. Also das vor allem, wir begleiten jetzt die DEL doch schon länger. Also ihr wart ja auch schon alle dabei, als wir noch bei Servus TV produziert haben. Und wir hatten da noch das letzte Meisterjahr von den Eisbären drin. Und entsprechend oft waren wir in der damaligen O2-World. Und was mir irgendwie so nie aus dem Kopf gegangen ist, ist, dass die schreien immer Dynamo, Dynamo. Sie haben diese Tormusik, sie haben diesen Dauersupport. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist schon sehr speziell auch. Also dieser emotionale Zugang zu den Fans, diese Fankultur, die ist jetzt nicht einmalig in der DEL. Also gerade die Adler Mannheim als Rivale spielen ja auch eine Rolle in dem Film, weil du brauchst ja tatsächlich auch immer einen Antagonisten und die haben ja auch Fälle, sagt das ja wortwörtlich, dass die auch eine super Fankultur haben. Aber dieser emotionale Aspekt, der da eben dazukommt, der sich so extrem zeigt, einerseits beim ersten Titel 2005, weil dieses, wir sind alle nie davon ausgegangen, dass dieser kleine Ostclub jemals da mitspielen wird, versus dann die Realität, dass du eben diesen großen Investor hast und es trotzdem irgendwie schaffst, diese Tradition und diese bestehende Fankultur in die neue große Arena rüber zu transportieren, auch wenn da natürlich nicht alles gut ist und natürlich kann man das auch alles kritisieren. Aber dieser emotionale Aspekt, der ist, finde ich, ist bei den Eisbären-Fans nie weggegangen. Deswegen war mir der Part der Fankultur schon extrem wichtig.
Ja. Abschließend vielleicht noch, wie offen war die Kabine für dich oder für euch?
Sehr. Also das war wirklich faszinierend, als wir da ankamen. Das war schon ein kurzes Beschnuppern, aber das Team war extrem offen. Der Coaching-Staff, der gesamte, muss man auch sagen, war extrem offen. Auch Peter John Lee, der war noch in L.A., als ich da war und kam dann auch da zum Team dazu. Und die Spieler haben dann schnell gemerkt, okay, wir sind jetzt einfach da. Und wir waren dann wirklich tagelang auch in diesem Trainingszentrum und haben da auch Zeit verbracht, weil wir Dinge vorbereiten mussten. Und es war so ein bisschen wie, ja okay, wir sind jetzt halt da und so ein bisschen Teil des Teams und wurden dann auch überhaupt nicht mehr schräg angesehen, wenn wir da einfach bei denen am Tisch saßen und Kaffee getrunken haben und vielleicht einen Dreh woanders in der Stadt vorbereitet haben. Das war schon sehr besonders. Und also am Anfang habe ich mir gedacht, spielen die mir da was vor? Ist das wirklich so harmonisch? Aber das war halt der Eindruck, den man hatte. Deswegen war es auch, glaube ich, sehr schade fürs Team, dass die Playoffs dann nicht stattgefunden haben. Ja. Weil so dieses Innere, die haben sich gut verstanden, die hatten ein super Team, die hatten sehr klare Rollenaufteilung und auch mit Serge Aubert, glaube ich, ein Coach, der das sehr gut vermittelt hatte. Und das haben sie uns halt auch spüren lassen, dass die da einfach kein Problem haben, weil die nichts zu verbergen hatten. So. Und das, ja. das war auch eine gewisse Herausforderung, weil man muss ja da schon ein bisschen auch kritischer draufschauen, so, ja, machen die einem jetzt was vor oder eben nicht, aber ja. Das war wohl alles authentisch.
Alex, du bist nicht nur ein großartiger Filmemacher, sondern du bist auch ein unterdurchschnittlich begabter Podcaster, muss man sagen. Und das stellst du seit einiger Zeit ja mit dem anderen Podcast immer wieder, jede Woche für Woche kann man sich das anhören, unter Beweis. Ja. Jetzt, Spaß, du kennst dich auch sehr gut im Basketball aus. Lass uns mal ganz kurz die Parallele schlagen. Wie schaut es eigentlich momentan im Basketball aus, jetzt so im Vergleich zum Eishockey?
In der aktuellen Situation meinst du? Also jetzt auf Corona bezogen? Mhm. Also die BBL konnte halt deutlich früher die Zusage treffen, was die Spiele ohne Fans betrifft, also da das war relativ schnell klar, dass gespielt werden kann, weil die Aufwände natürlich schon infrastrukturell einfachere sind. Also eine Basketballhalle aufzusperren ist wahrscheinlich was anderes als ein Eisstadion. Wie wir wissen, das ist einfach mit sehr viel hohen Nebenkosten verbunden. Deswegen war die Planungssicherheit da eine ganz andere. Noch dazu hast du halt mit der Turkish Airlines Euroleague einen internationalen Wettbewerb, der die Regeln komplett vorgibt. Und den Spielplan komplett vorgibt und die von Anfang an gesagt haben, Leute, wir spielen, auch wenn sich da alle noch gedacht haben, wie soll das gehen, ganz Europa und unterschiedlichste Regelungen etc. Aber dass auch die haben da die Marschroute so strikt vorgegeben, dass eigentlich klar war, ja okay, da wird gespielt, das heißt FC Bayern München Basketball und Alba Berlin sind da schon relativ früh eingestiegen, sind auch sehr erfolgreich diese Saison, was sehr erfreulich ist. Also die mischen da mit Real Madrid und FC Barcelona, was schon sehr beeindruckend ist. Deswegen sind da, glaube ich, die größten Unterschiede, dass du da diese starke internationale Liga hast. Die CHL wurde ja relativ früh abgesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja.
Sie wurde erst geschoben und dann abgesagt, ja. Mhm.
Genau. Und die Euroleague hat schon einen ganz anderen Stellenwert, muss man auch sagen. Die ist noch nicht, die ist einfach schon länger da und die sind einfach, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Das ist manchmal wirklich radikal, aber in dem Zusammenhang war es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass du halt einfach jemanden hattest, der da so krass vorangeht.
Cool, Alex, danke schon mal und
sehr gerne.
Ihr zeichnet ja, glaube ich, heute auch nochmal auf. Also die aktuelle Folge von Abteilung Basketball wird wann gedroppt? Noch vor Weihnachten dementsprechend?
Ja, die kommt, ihr released am Donnerstag, da wird sie definitiv schon verfügbar sein. Also wir machen auch noch eine Folge davor und wenn wir kurz bei Promo sind, auch hier Verrate ich das jetzt? Ihr veröffentlicht an Weihnachten, kann das sein?
Am 24. Am 24.12. gehen wir sowas von online.
Ja, wir liegen unter dem Weihnachtsbaum.
Wir droppen alle Presents am 24.
Da werden mal so hart die Presents gedroppt. Sehr gut, weil dann droppe ich auch noch ein Present, weil ab dem Tag wird die Dokumentation DNA Eisbären Berlin auch kostenlos für alle auf der Plattform sein und bei YouTube.
Das ist doch was. Okay, das ist ein guter Hinweis. Ja, das ist doch. Das ist
definitiv ein guter Hinweis. Da spiele ich jetzt Applaus ein, okay?
Merkst du, wie der unseren Podcast übernimmt?
Ja, das ist ein unfriendly Takeover hier.
Du. Ja, ich sag dir eins, ich kenne nur einen Menschen, der so lange Antworten gibt. Das ist der Holzi eigentlich. Ein Holzi, wenn du eine Frage stellst, dann kannst du nach 8 Minuten vom Klo wieder zurückkommen, dann redet er immer noch.
Der Ulle auch. Ulle auch noch.
Du bist in den Top 3,
Alex.
Ich werde es nicht müde zu betonen, Goldi, in deine Richtung.
You are a hater.
So ist es. Sehr schön. Das sind
was der immer, alles kann und alles hat, der Alex.
Immer
Wahnsinn.
Schöne Zuspieler bei euch im Podcast, den ich auch mal regelmäßig höre. Von daher verstehe ich das auch, Alex, weil der Körni redet ja normal immer so viel. Da musst du dir natürlich auch mal einfach eine Minute zurückholen. Das ist vollkommen okay.
Ja, absolut. Und in dem Zusammenhang habe ich auch, es ist selten, aber da hatte ich was zu sagen. Also ja, dann ist es so.
Super, dann der euch viel Spaß beim Droppen und viele Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und Merry Christmas.
Ja. Alles Gute.
Alles Liebe.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Okay, das ist auch noch ein guter Hinweis.
Da hängst
dass das
du
dann
noch hinterher mit diesen Einspielern.
For free ist. Ja, das stimmt. Aber der hat ja auch da, wie sagt man, Soundboards, Launchpads, Dashboards, was der da alles hat.
Ja, also Shoutout, würde ich sagen.
Es ist ein sehr guter, was du schon gesagt hast, im Bereich Filmemacher, aber er ist natürlich auch totaler Basketball-Freak und echt ein Insider. Also kennt sich einfach richtig gut aus in dieser Sportart und hat auch die Qualität im Podcast, echt immer gute Zuspieler zu liefern. Das ist sehr unterhaltsam, wenn man dazu
hört. Er ist ja auch technisch versiert und er hat Podcasts sehr, sehr früh schon lieb gehabt.
Ja.
Das könnte ich doch alle hinterher schießen, im Gegensatz zu ihm, ihn hat keiner lieb. Nein, komm, jetzt ist er nicht mehr dran, das ist doch gemein. Ich mag ihn, er ist ein guter Freund. Also für alle, die sich draußen fragen, warum, redet man mit anderen Menschen so, weil wir sehr gut befreundet sind. Mann. Das ist der Grund.
Er erzählt nur von Freunden heute. Ein Freund hat ihn abgeholt und zum Spiel München gegen Augsburg gefahren. Ich frage mich, welcher Freund soll das gewesen sein?
Das war der Sesch.
Okay.
Sesch hat mich abgeholt.
Na gut,
schon. Jetzt ist es Freund Alex Dechand hat sich ja oft schon mit uns auch über den Podcast austauscht.
Ja.
Ja, so ist es nämlich.
So ist es, Leute. Wir machen mal ganz kurz weiter mit zwei kleinen, aber feinen Themen, die wir noch mal kurz ansprechen wollten. Wir haben ja auch uns eigentlich gefreut und freuen uns irgendwo immer noch, aber die U20-WM wird ja anlaufen. Also eigentlich ja nach Weihnachten direkt, also am ersten Feiertag, von dem ersten in den zweiten hinein, in der Nacht quasi. Ich glaube, dann sagt man vom 25. auf den 26., wenn es um 0 Uhr kommt, oder? Sagt man, glaube ich. Ja. Also eigentlich ist es ja dann schon der 26. um 0 Uhr. Aber nicht, dass ihr dann erst am 27. guckt, sondern es ist der 25.
Du hattest es wirklich gut erklärt. Jetzt machst du es erst kompliziert.
Und Deutschland gegen Finnland, das sollte der Start sein. Aber da ist ja einiges passiert. Halleluja. Die AMU-20-Mannschaft und alle Verantwortlichen, da sind direkt nach der Ankunft ja 3 positiv getestet worden, was halt Nein, das kam erst nachher. Du zeigst mir gerade die 8, das ist richtig, aber erstmal waren es diese 3. Das waren, glaube ich, die ersten 3 positiven Tests, obwohl ja alle Spieler kurioserweise negativ angereist sind. Und daraufhin wurden dann, glaube ich, aufgrund der erneuten Vielzahl von Tests 15 Spieler in Quarantäne geschickt. Jetzt sind auch wieder schon ein paar auf freiem Fuß, wobei das ja immer sehr groß angelegt ist, das Wort auf freiem Fuß, weil viel darf es ja nicht machen. Aber 10 Personen vom DEB-Staff sind seit dem 18. wieder freigetestet. Ich glaube, darunter sind 6 Spieler. Und am Tag unseres Erscheinens sind doch alle eigentlich wieder aus der Quarantäne raus. Also wenn dann alle Tests wieder negativ sind, das ist immer geplant, die Schwierigkeit.
Genau,
das ist der Plan, sodass man eben dann an diesem 25. Richtung 26. gegen Finnland spielen könnte. Aber das ist eine unglaublich verrückte Situation.
Also es sind ein paar Sachen dabei, die würde ich jetzt nicht ganz hundertprozentig so sagen. Also da gibt es auch durchaus noch, das ist nicht klar, ob die wirklich alle rauskommen.
Ja? Nein, ich sage, am Tag des Erscheins wäre das möglich, wenn alle negativ
sind. Richtig, richtig. Lass mir noch eins dazu sagen, wo natürlich drüber nachgedacht wird, weil die Spieler nicht trainieren konnten und es hat nur eigentlich noch ein paar Schweden getroffen. Mhm. Alle anderen Teams hatten kein Problem mit dem Ganzen bisher, mit positiven Tests. Also jetzt bei der Anreise hat es keinen mehr gegeben.
Bei der Anreise nicht.
Keine Nation mehr. Ja, also die Deutschen sind jetzt echt lang rausgenommen worden. Ja. Die zwar auf dem Zimmer was machen, aber so nichts machen konnten. Deswegen überlegt die IHF tatsächlich, die Spieltage nach hinten zu schieben. Also das kann durchaus sein, dass es kurzfristig noch eine Verschiebung gibt von dem 25. oder 26. Dezember nach hinten. Das wären dann allerdings sehr, sehr viele Spiele in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber das wird momentan angedacht, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, für Deutschland irgendwie ein Training gemeinsam zu haben. Aber ist nicht alles hundertprozentig, das habe ich bloß gehört, aus IHF-Kreisen.
Ja. Was aber insgesamt ja, ob du jetzt auch vielleicht ein paar Tage das dann nach hinten verschieben kannst und du sportlich bessere Möglichkeit bekommst, überhaupt das erste Spiel zu spielen. Aber das ist ja unglaublich. Da hat man so viel rein investiert mit Vorbereitung und mit Hygienekonzept und dann passiert es irgendwie trotzdem. So ist es nun mal halt in diesen Tagen. Aber zum Glück, so wie man gehört hat, ja auch von den Verantwortlichen in Kanada, hat keiner jetzt dramatische Symptome. Also ist alles eher mild verlaufen bisher. Toi, toi, toi. Knock on wood. Aber sportlich, was für eine Aufgabe, was für eine Mammutaufgabe. Also, du hast dich eigentlich perfekt vorbereitet mit dem Trainingslager und möglicherweise fängst du da ja, bei null an.
Seit weil 6.
du
auch Gesundheit
nicht genau zusammen weißt, wie nimmt mich das überhaupt mit? Ne? Also, kannst du nicht sofort 100% auf dem Eis wiedergeben, wenn du eigentlich gar nicht genau weißt, was ist da los. Natürlich werden die alle nochmal extrem untersucht von den dortigen Ärzten, aber das ist eine schwere Situation für den Deutschen Eishockeybund.
Definitiv.
Leider. So schaut's aus.
Aber wenn du gerade drüben bist, dann können wir auch ganz kurz drüben bleiben. NHL hat bekannt gegeben, dass die Saison startet am 13. Januar. Und es wird eine verkürzte Saison sein mit 56 Spielen. Am 8. Mai soll es vorbei sein. Interessant in dem Zusammenhang, das normale Trainingscamp wird am 3. Januar starten. Das heißt, die haben tatsächlich 10 Tage. Es wird keine Vorbereitungsspiele geben. Die treffen sich 10 Tage, trainieren gemeinsam und dann geht's eiskalt los.
Ja, geht auch, aber wir wissen ja sowieso, und Rick, du weißt das auch, du warst drüben, dass Vorbereitung jetzt nicht so groß geschrieben wird tatsächlich in Nordamerika bei in den Ligen.
Ja, 10 Tage.
Aber 10 Tage ist natürlich ein hartes Ding ohne Vorbereitung. Es entfallen natürlich auch diese, da gab es ja nicht nur immer dieses Camp, in dem sich alle treffen, um sich dann auf die Saison so vorzubereiten. Da gab es auch Development Camps, dann gab es für Nachwuchsspieler, die da nochmal extra eingeladen wurden, um sich zu zeigen, Camp um Camp um Camp, bis man dann in dieses Camp kam, dass dann der NHL-Kader sein sollte tatsächlich. Das ist echt ein kurzes Teil. Es gibt sicher ein paar Vorteile für europäische Spieler, wie jetzt auch Bergmann, Michaelis, die deutschen Spieler, die jetzt auch hier gespielt haben, die jetzt wieder rüber sind, Dominik Cahun, die da schon so ein bisschen in der Saison natürlich drin standen.
Ja, definitiv auch spannend. Was ich sehr, sehr spannend finde drüben, wie das sein wird, es wird unterschiedliche Divisionen geben. Weil Kanada momentan, die kanadischen Clubs dürfen nicht in die USA einreisen und deswegen gibt es eine komplette kanadische Konferenz. Da sind alle kanadischen Clubs drin, Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver und Winnipeg. Also da ist ja eh relativ viel Rivalität drin. Und jetzt treffen sich die natürlich noch viel mehr.
Dauerderby.
Ja, tatsächlich. Das ist schon spannend. Das ist schon interessant. Ja. Und was das insgesamt mit dem Markt macht von Eishockey in Amerika, auch das wird spannend sein, zu beobachten.
Wenn wir schon da sind, dann kommen wir zu einer der größten Nachrichten im Übrigen, die es zuletzt gab.
Ja, die machen wir bei der 32. Minute.
Ja.
Hätten wir eigentlich auch vorher anfangen können.
Aber wir steigern halt.
Ja, also stimmt. Lass mich mal von der NHL zurückkommen auf die U20 insofern, weil es dann doch mit der NHL zu tun hat. Jetzt guckt er mich an, was macht der denn jetzt für eine Kurve? Ich wollte nur mal ganz kurz erzählen, dass bei der U20 ja, dass Leon Dreisaitl bei einem Teammeeting dabei war, virtuell natürlich. Und dass Tim Stützle wohl erzählt hat, und das fand ich eine ganz nette Geschichte, dass alle so total schüchtern gewesen sind und keiner irgendwie richtig Fragen hat stellen wollen, obwohl Leon genau dafür so da war, um mal zu sagen, Jungs, fragt mich mal alles, was ihr wollt. Lustig, finde ich, wenn das dann so ist. Du bist ja Nationalspieler, aber dann kommt auf einmal.
Da kommt der MVP der NHL-Saison MVP. Und es kommt der Sportler des Jahres in Deutschland dazu.
Es kommt der hier, pass auf. Oh, das war falsch von mir eingespielt. Warte, nee, das habe ich nicht drauf. Okay, ich habe es versagt. Technisch versagt! Technisch hat er versagt! Und das auch noch, nachdem heute Alex Dächer im Podcast war. Krieg ich es nicht
hin. Wundert euch nicht, das ist normal.
Was soll ich sagen?
Aber jetzt. Lass uns doch mal huldigen, tatsächlich. Sportler des Jahres in Deutschland. Über 1000 Journalisten haben mitgemacht, Sportjournalisten, und haben Leon Dreisaitl aus einer Mannschaftssportart zum Sportler des Jahres gewählt in Deutschland. Ein Eishockeyspieler.
Ah, das ist hervorragend. Also ich meine, das ist ein herausragendes Jahr gewesen für ihn insgesamt. Also wenn es einen Gewinner gibt im Jahr 2020 insgesamt, dann ist es definitiv Leon Dreiseitel, die Art und Weise. Wir haben ja schon gesagt gehabt, also ich finde die Auszeichnung natürlich drüben noch viel interessanter, dass er da MVP geworden ist, dass er die meisten Punkte der Saison gemacht hat. Das ist mit 13 Punkte übrigens Vorsprung. Also das muss man auch immer wieder dazu sagen. Dass er natürlich in Deutschland dann die Anerkennung bekommt, ist absolut Zeit worden und ist absolut gerechtfertigt in diesem Jahr. Und es freut mich sehr, nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für das deutsche Eishockey. Das ist dann wieder dadurch einfach, er ist das Aushängeschild Nummer eins. Wir sagen es immer wieder, dass einfach durch ihn immer mehr Aufmerksamkeit auch bekommt.
Ja, ich finde es auch super, dass man mal weggeht von diesen klassischen Möglichkeiten, so einen Sportler des Jahres zu wählen. Das ist natürlich oft dann so, Olympiasieger werden es oft, ne, in diesen Jahren, wo diese Events dann stattfinden. Aber normal ist es sehr viel dann ja auch immer Fußball, da muss man erstmal sich als andere Sportart gegen wehren und es ist super, dass das Eishockey getroffen hat und vor allem natürlich jetzt Leon nach diesem Mega-Jahr und dass es auch mal wieder ein Mannschaftssportler geschafft hat eben aus dem Eishockey. Du hast das schon gesagt, Basti, 2011 war das Nowitzki, der erste Mannschaftssportler, der Sportler des Jahres geworden ist, was schon total außergewöhnlich war, weil er damals mit den Mavs eben den NBA-Titel gewonnen hat und jetzt hat ja Leon, weil es nicht ging auch, die Meisterschaft ja noch gar nicht gewonnen. Aber dass diese Leistung eben so honoriert wird, was eben ganz, ganz viele in Deutschland gar nicht so einschätzen können, leider oft, das macht es besonders schön, finde ich, für ihn selber natürlich auch, nächsten Titel zu gewinnen. Aber ja, und Nowitzki übrigens auch noch Sportler des Jahrzehnts geworden, weil wir gerade bei Nowitzki sind, also Legende des Jahrzehnts dann auch, finde ich auch klasse, dass so jemand trifft, der über die Sportart hinaus unglaublich viel Gutes tut und ein extremer, wie sagt man, extrem guter Botschafter ist.
Ja.
Ja. Für Deutschland, für den Sport.
Hast du schön gesagt. Würde ich so unterschreiben.
Also Glückwunsch nochmal an Leon.
Weil du das so schön gesagt hast, dann lass uns doch mal einen Schütze jetzt anrufen.
Jetzt probieren wir es.
Lass mal probieren.
Komm.
Ich glaube, der hat Lust
heute. Überrascht mich jetzt. Jetzt muss ich erst wieder bei meinem Handy die Nummer raussuchen, weil ich habe ja die Nummer. Und jetzt werde ich ihn erstmal direkt fragen, wieso er eigentlich meine nicht hat.
Wenn er rangeht.
Sollen
wir so tun, als ob man ihn nicht hört?
Ich mach noch einmal aus. Ich habe jetzt einmal klingeln lassen.
Sollen wir so tun, als ob wir ihn nicht hören? Und dann sagen wir so, ah, schade.
Schade, wieder nicht funktioniert.
Ja. Oder nicht? Jetzt ruf ihn halt an.
Also, er hat ja erklärt, ich kann es jetzt nicht einspielen, weil ich ja deppert bin. Er hat ja erklärt, dass er natürlich eigentlich rangehen wollte, aber er die Nummer nicht kannte. Ja,
aber er es technisch nicht hinkriegt hat.
So, Felix, jetzt nächster Versuch. Soll ich jetzt wieder auflegen?
Schütz.
Hallo?
Hallo.
Wer ist da?
Hier ist der Schütz, Felix.
Ist wieder der Anrufbeantworter.
Schütz ist ein Anrufbeantworter.
So schade, eigentlich habe ich es ausgemacht.
Ja, eigentlich wollte man Felix Schütz sprechen, aber gut.
Echt, der führt 5-0 jetzt, sage ich, gegen uns. Das gibt's doch gar nicht.
Dieser Schütze, kriegst du nicht ins Rohr.
Schütze, grüß dich.
Hier ist die Eishockey-Show.
Hi. Ich verstehe dich ganz leise nur, gell?
Du verstehst uns nur ganz leise.
Ja, aber ich schreie dann einfach ein bisschen lauter rein, vielleicht hilft es.
Also, meinst du, kannst besser hören, wenn du selber lauter schreist? Das macht absolut Sinn.
Ja, eben, deswegen sage ich ja. Das war ja eine Witz an der Sache gerade.
Ja. Ich wollte es bloß nochmal für unsere...
Das ist das Einzige, was ich kontrollieren kann.
Ja, sehr gut.
Schützi, schön, dass es endlich möglich gemacht wurde, dass wir vier zusammenfinden in unserem kleinen Hörspiel. Ja, du hast das ja auch schon bei den Kollegen vom Magenta Sport dann am Mikrofon beim letzten Spiel beantworten müssen und hast einfach nicht rausgeredet damit, dass du diese Nummer nicht kanntest. Was jetzt für mich natürlich persönlich als Sascha Bandermann der Downer des Jahres 2020 ist, dass du meinen Namen nicht eingespeichert hattest. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Du warst es immer, der mich angerufen hat.
Ja. Ich unwichtiger, offensichtlich.
Nee, das war mein altes Handy. Deswegen ist das nicht eingespeichert. Ich habe ein neues Handy gehabt seit ein paar Tagen.
Okay, die Ausrede, dass ich gelten, die ist okay, die ist gut. Damit komme ich klar. Jetzt bin ich wieder ein bisschen größer geworden.
Oder hast du dein Handy getauscht? Kann es sein? Hast du ein neues Handy?
Nee, seit 1994 habe ich das gleiche Handy und die gleiche Nummer.
Nee, das bin ich.
Achso, okay. Ja, es tut mir leid, aufrichtig leid. Du weißt, ich hatte viel Stress in letzter Zeit. Und jetzt momentan natürlich auch viel, viel hartes Training. Deswegen, meine Zeit ist limitiert sozusagen.
Lass uns mal mit dem Stress anfangen, Schütze. Lass uns mal ein bisschen reingehen. Ja. Du warst ja, wir wollten ja mit dir ursprünglich auch mal reden, weil du einen Weg gewählt hast, eigentlich schnell aufs Eis zu kommen. Du bist nach Landshut gegangen, weil du in Erding lebst. Hast da gespielt, hast einschlagen ohne Ende. 9 Spiele, 9 Tore, 10 Assists. Da wollten wir eigentlich mit dir drüber reden. Jetzt fragen wir mal ein paar Fragen zurück. Wie war es denn für dich, DL2 und das Erlebnis Landshut?
Also ich muss sagen, ich hatte natürlich viel Spaß, weil ich auch in Nahezu Erding war. Also ich war jetzt halt also heim sozusagen. Ich kannte viele Spieler auch noch von früher. Also in Landshut sind gerade viele, viele Jahrgänge auch noch, 87 Jahrgänge, die ich von, ich muss sagen, von der Bayern-Auswahl sozusagen noch kenne. Und du merkst halt, in Landshut herrscht schon so ein familiäres Klima. Und die Leute sind sehr, sehr angenehm. Natürlich gibt es zwei Jungs auch noch, die nebenbei arbeiten. Also das heißt, es war natürlich schon ein Profi-Feeling in der Kabine, aber es war ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen relaxed alles. Also der Konkurrenzkampf war nicht so da. Man hatte ein bisschen Spaß nach dem Spielen auch, was man natürlich in der DL auch hat. Aber die Leute, die schon mal gespielt haben, die wissen wahrscheinlich, was ich damit meine. Und deswegen war es eine tolle Zeit für mich. Und für mich war natürlich das Entscheidende, dadurch, dass das Corona so plötzlich letztes Jahr kommen, also dieses Jahr im März sozusagen, und ich keinen Vertrag hatte, keinen aktuellen, war die Situation natürlich für mich anders als für Spieler, die in Vertrag gebunden sind sozusagen noch. Mhm. Die konnten nicht viel machen. Und ich war halt der Meinung, ich habe das die letzten Jahre gemerkt mit meinem Kreuzband, durch mein Hinteren, wo ich dann auch ein bisschen gewartet habe, dann in Schweden unterschrieben habe. Natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du den ganzen Sommer eigentlich nicht von Anfang an irgendwo mittrainierst und dann die Leute schon 10 Spiele haben. Und dass du dann da hinkommst, dann das Pensum und gleich das Vertrauen vom Trainer auch bekommst, in die Rolle auch rein, natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen war das eigentlich für mich dann auch das Ziel, dass ich so schnell wie möglich aufs Eis komme und spiele. Und dann Landshut hat sich eigentlich angeboten. Erst wollte ich eigentlich nur mittrainieren und dann meinten die Trainer, das ist ein Schwede, ich soll einfach spielen, ist besser als, und wenn ich dann ein Angebot bekommen würde, dann bin ich bereit zum Spielen. Und so war dann im Endeffekt das genauso auch gekommen, ja.
Das wäre meine Frage gewesen. Das war auch vorher ausgemacht, dass du in Landshut spielst, solange bis du ein Angebot bekommst von einem höherklassigen Verein, weil natürlich dein Ziel weiterhin war, so hoch wie möglich zu spielen auch.
Ja, ich muss sagen, die Landshuter waren eigentlich nur froh, egal ob ich mitspiele, einspiel, zweispiele. Die haben gesagt dazu, das ist super, wenn du in der Kabine bist, die Jungen sehen das dann, wie man sich da professionell verhält, wie hart man trainiert, und das habe ich auch versucht. Also für mich war auch von Anfang klar, das war eigentlich die mich schon immer kennt. Ich war schon immer so einer, der gesagt hat, dass ich würde nie einen Gegner unterschätzen, egal wer das ist, weil wenn du das mal machst, irgendwo in der Liga gehst, du meinst, das wird jetzt leicht. Ich habe jetzt DL gespielt, Nationalmannschaft, jetzt laufe ich da gegen Zweitligaspieler irgendwie so halbscharig durch die Gegend, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Und deswegen, ich bin da mit 100% reingegangen ins Training auch, wollte da vorbildlich sein, und ich glaube, dass ich es ganz gut gemacht habe, und Landshut waren sehr zufrieden und waren dann halt natürlich nicht enttäuscht, das ist das falsche Wort, aber die für denen war das dann natürlich, ging das auch ziemlich schnell, und die wussten, dass die zwei, drei Spieler, wir hatten ja Corona auch da ein paar Wochen davor, und ein paar Jungs waren noch verletzt, und deswegen war das für die ein bisschen hektisch alles, weil die dann doch wussten, in den ersten Mittelstürmen, in der ersten Reihe verloren, und die mussten ein bisschen schauen, wie sie es machen. Aber ich glaube, die haben es am Wochenende jetzt ganz gut hinbekommen und es hat gepasst.
Ja, du hast gerade angesprochen, Corona war da, es hat auch dich getroffen. Magst du mal erzählen, wie das passiert ist, wie du es mitbekommen hast, und hat es denn Auswirkungen auch gegeben?
Also ich muss sagen, grundsätzlich, Corona ist ja so eine Sache, wo man jetzt, jeder hat seine eigene Meinung, gell? Man merkt auch ganz schnell, wie im Volk oder mit den Menschen natürlich jeder mit so einem Thema anders umgeht. Ich finde das auch, muss ich sagen, sehr legitim, dass das auch jeder machen kann, wie er will. Deswegen leben wir auch in einer Demokratie, hat jeder sein freies Recht auszusprechen, wie er es sieht. Also ich dachte am Anfang, dass es eigentlich nicht so schlimm wäre, wie es von den Medien natürlich dargestellt wird. Die Meinung hat sich ein bisschen doch geändert. Ich habe es selber bekommen. Ich habe zufälligerweise, also komischerweise, bei der ersten Viruswelle, wo wir unsere Mannschaft bekommen haben, also meistens sind wir so, dass wir wirklich 6-7 Leute bekommen. Also es kommen nicht immer gleich 20 Leute, komisch. Also war das bei uns und bei den anderen Mannschaften in der Zweitliga. Und da hatte ich mich nicht angesteckt, obwohl ich mit einem Erdinger, Busch heißt der, der kommt ursprünglich aus, der den Spiel in Landshut, und der war im Auto und hat mich nicht angesteckt. Er war positiv, ich war negativ, und ich war jeden Tag mit dem Auto. Deswegen, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich dachte mir, vielleicht hatte ich es schon im März. Und dann, ja gut, 2 Monate später hat es mich dann auch erwischt. Und anscheinend ist das Ansteckungsgefahr auf dem Eis sehr, sehr hoch. Also das hat man da ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, es kamen auch so Studien jetzt in Amerika raus, wo die meinten, am Eis ist es doch wirklich hoch ansteckend, weil sich der Virus irgendwie, ich versuche jetzt mal so gut wie möglich zu erklären, sich auf dem Eis durch die Kälte hält, und die Spieler fahren natürlich rum, wirbeln diesen Virus wieder hoch, so muss man sich bildlich vorstellen, und du fährst dann da durch die Viruswellen durch und atmest das natürlich, du hast der Puls von 180, das heißt, es ist hoch ansteckend. So war es auch in der zweiten Liga, also wir hatten zum Spielen angefangen und die Mannschaften haben sich da alle angesteckt, also es ging ruckzuck.
Wie war es aber für dich selbst, Schütze, hast du es mitbekommen, dass du es gemerkt hast, hast du noch Folgen oder hast du wieder hundertprozentig Leistungsvermögen?
Ja, es war so, dass am Freitag natürlich haben wir gespielt in Kaufbeuren, und dann am Sonntag haben wir gehört, dass wir uns vielleicht angesteckt hätten oder dass da ein paar positiv sind. Und dann ging es, ich weiß nicht, wann das unter der Woche war, du bekommst halt abends meistens sowas bei mir auch, sowas bei den anderen, Fieber leicht. Das geht dann in die Nacht rein und ist dann auch ziemlich hoch, also 39, 40. Ich hatte 39, 40, 40 Grad Fieber mitten in der Nacht, glaube ich. Und ja, dann hast du eine Nacht das Fieber, ich hatte Schüttelfrost, schwitze natürlich. Und dann am nächsten Tag ist eigentlich das Fieber weg. Und dann, ich sage ja, ich war schon mal krank und ich war auch schon mal schlimmer krank als das. Aber was der Virus wirklich macht, muss ich sagen, er greift dann natürlich die Nervenbahnen an, sag mal. Also ich habe extreme Rückenschmerzen gehabt. Also wirklich extreme Rückenschmerzen, wie wenn die nicht weggehen würden, für 4 Tage. Ich bin fast verrückt geworden und Kopfschmerzen auch extreme. Und habe dann auch Geschmacks- und Geruchssinn verloren nach dem 6. Tag. Man sagt dann hört der Virus eigentlich ein bisschen auf zum Reagieren. Also dann hat das Schlimmste überstanden und Geschmackssinn kam eigentlich ziemlich schnell wieder zurück und Geruchssinn habe ich jetzt immer noch verloren. Also ich rieche immer noch echt viel. Aber mir geht es jetzt eigentlich gut. Ich war danach, nach die Woche natürlich noch müde. Ich bin immer noch müde. Aber immer schwierig, sowas zu beurteilen. Ich meine, ich hatte extremes Pensum. Wir hatten sehr, sehr viele Spiele nach der Quarantäne in Landshut. Ich habe da 25 Minuten gespielt. Jetzt spielen wir jetzt nicht in Mannheim. Wir fahren ja ein hartes Training. Das heißt, ich glaube, ich wäre auch so müde. Aber jetzt ist die Frage, ja, wie sehr wäre ich anders müde, wenn ich es nicht gehabt hätte. Das ist immer sehr zu beurteilen.
Du und Felix und nach dem allen erstmal gut zu hören, dass du das überstanden hast tatsächlich, wenn es auch noch ein paar Nachwirkungen hat. Dann hieß es in Mannheim, Andrew Dichardin wird operiert, wird den Rest der Saison fehlen. Hattet ihr vorher schon Kontakt oder ging das dann wirklich total schnell?
Also mit dem Dejeuner hat das eigentlich nichts zu tun gehabt, die Verpflichtung von mir. Ich weiß nicht genau, wann die wussten, dass der weg ist, aber das, ich wusste, dass ja, ich denke mal, dass da noch 1, 2, 3 Plätze jetzt hier in Mannheim sozusagen frei sind, auf außen auch. Und ich hatte letztes Jahr mit Mannheim schon Kontakt und die hatten damals Interesse und dann habe ich gesagt, na du, ich bin in Landshut, in Straubing, das passt alles und ich will jetzt, glaube ich, die Mannschaft verlassen. Und dann leider kam halt das Corona dazwischen, sonst wäre es, glaube ich, sehr interessante Playoffs auch geworden für Straubing. Und ja gut, und dann habe ich jetzt angefangen und dann war ich da mit dem Axel Allera in Kontakt und die meinten, wir hatten immer noch Interesse und dann ging es eigentlich ja ziemlich schnell. Eine Woche, 2 Wochen habe ich unterschrieben und jetzt bin ich hier.
Jetzt bist du ja noch gar nicht so lange hier, hast im ersten Spiel gleich mitgemacht, in Überzahl einen Assist gemacht beim 5:1-Sieg. Wie gut kennst du dich schon aus? Wie gut bist du eingespielt? Wie hast du im Pavel sein Training schon aufgenommen?
Ja gut, ich muss dir eins sagen, ich habe das schon öfter mal angesprochen, aber wenn du jung bist, dann gerade ich, denke ich mir, wenn ich das mich selbst so beschreiben könnte, bin ich ein sehr kreativer Spieler oder brauche meinen Freiraum. Das habe ich natürlich früher immer gebraucht sozusagen. Und damit in den Jahren mehr lernst du halt, dass du natürlich auch im System Erfolg haben kannst und es geht eigentlich nur im System, weil wenn du dir selber mal vorstellst, du bist Trainer hinter der Bande und du hast 19 Spieler, die machen, was sie wollen, dann weißt du ganz schnell, das kann sehr frustrierend werden und ich glaube auch nicht, heutzutage ist es, ich weiß nicht, für dir war es ein bisschen anders weg, in den 90er oder 2000, vielleicht kommt man dann noch ein bisschen freier spielen, man hört immer nur so Stories.
In der Offensive war es tatsächlich so, dass das da damals noch freier war, da war die Defensive strukturiert, sehr vorgegeben, richtig. Da warst du in einem ganz großen System drin, aber in der Offensive war es schon so, dass dann viele Spieler gesagt haben, oh, sobald die Scheibe über die blaue Linie geht, da macht jeder, was er will.
Ja, also ich muss halt sagen, man könnte jetzt über das ganze Thema philosophieren, bis ein paar Stunden. Ne? Ich beobachte das auch in Schweden. Ich meine, das Ganze kommt ja eigentlich von Schweden. Schweden hat angefangen vor 10, 15 Jahren mit diesem Hard Pressure zu spielen. Das war davor eigentlich nicht so. Also ich kann mich erinnern, wenn du Ausschnitte von den 90er, 2000er Jahren anschaust, da war das ein klassischer Aufbau, da wurden Trap gespielt und dann haben sie halt gute Spieler, das haben Powerplayer entschieden. Oder die Spieler hatten natürlich große Klasse, aber es war halt ein anderes Spiel. Jetzt ist halt natürlich von Schweden komplett aggressiv. Das hat der Don Jackson dann auch in Berlin oder der Fasche übernommen. Und jetzt spielt Mannheim hier aggressiv und Straubing macht es auch. Also das heißt, das ist überall so mehr geworden. In Russland ist es immer noch ein bisschen weniger, glaube ich. Da wird noch ein bisschen anders gespielt. Und in Amerika, würde ich jetzt sagen, mit der kleinen Eishockey ist es sowieso ein bisschen anders Eishockey. Aber man merkt halt hier, es gibt halt 2, 3 große Clubs und die spielen halt voll im System und da hält jeder eine Regel und da machen dann nur noch Kleinigkeiten den Sieg aus. Und das habe ich halt lernen müssen in meinem Alter. Und bin ich auch froh, dass ich das mal gelernt habe. Nicht, dass jetzt, keine Ahnung, letzten 2 Jahre meine Karriere gedauert hätte, dann wäre es ein bisschen bitter gewesen. Aber das habe ich letzten Jahre gelernt. Und da weiß ich auch, dass man im System auch Erfolg haben kann. Und ja, mir macht Spaß jetzt. Der Pavel, der kam gleich in den ersten 2 Tagen her, hat mir alles erklärt. Und meinte, wenn ich irgendwelche Fragen habe, soll ich einfach kommen. Und ja, wie gesagt, wenn du älter wirst, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst oder Basti auch, wenn man älter wird, natürlich ist es so, dass man eigentlich froh ist, wenn man nicht mehr will. Landshut muss sagen, ich hatte 25 Minuten, ne? Das war Wahnsinn. Also ich bin da runter im Bus gelegen, ich war halb tot. Ja. Minus ein Grad offenes Stadion, in Bayreuth um 8 abends gespielt. Also gefühlt minus 10. Das war brutal. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich, wenn ich hier meine 16, 17, was auch immer möglich bekomme und meine Rolle habe und mich auf meine Rolle konzentrieren kann. Das, ja, das ist dann auf alle Fälle ein Vorteil.
Aber man merkt schon, ich meine, du hast auch unglaubliche internationale Erfahrung. Du bist in jungen Jahren, du hast genommen, was du kriegen konntest. Du warst in der Nähe von Japan, tatsächlich in Russland. Du warst in Riga, du hast in Schweden gespielt. Schützi, das war ja immer auch dein Ding, über Eishockey deinen Horizont zu erweitern. Inwieweit würdest du sagen, dass du jetzt das Gefühl hast, so wie du auch sprichst, dass du dich im Kollektiv siehst und vielleicht nicht mehr als den Individualspieler. Inwieweit würdest du sagen, dass du jetzt vielleicht mit Mannheim, mit diesem System von Pavel tatsächlich als Spieler schon angekommen bist? Könntest du das sagen jetzt schon in diesem frühen Zeitpunkt?
Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass ich dadurch, dass ich das die letzten Jahre, wie gesagt, gelernt habe, ist das für mich eigentlich ganz leicht. Ich habe mein System und ich weiß, der Pavel will auch vielleicht mal auf Außen jemanden mich ausprobieren. Das habe ich auch schon gesagt, das ist kein Problem. Und ich kann da auch ganz schnell die Rolle einnehmen. Deswegen, für mich ist das Spiel einfach ganz einfach. Für mich war eigentlich mit auch wichtig, dass ich natürlich irgendwie auch eine Powerplay-Zeit bekomme. Aber das heißt nicht, dass ich das muss oder dass das ein Muss ist von mir, dass ich sage, ich muss jetzt hier Powerplay spielen, dass ich Erfolg haben kann. Nee, ganz klar, Mannheim ist der ehemalige Meister sozusagen vor 2 Jahren. Und da musst du hierher kommen und dich natürlich anpassen. Es ist nicht so, dass ich hier reinkomme und die Leute müssen sich an mich anpassen, sondern ganz klar, ich muss meine Rolle finden und das war mir von Anfang an klar und bis jetzt läuft es super und jetzt schauen wir, was am Wochenende, am Samstag passiert.
Letzte Frage, was mich natürlich noch interessiert, du hast schon ein bisschen die Qualität von Mannheim insgesamt angesprochen, auf unterschiedlichen Positionen. Bist du auch hingegangen, um ganz klar zu sagen, ich gehe nach Mannheim, weil ich glaube, realistisch mit denen kann man Meister werden und mein Ziel ist ganz klar die Meisterschaft?
Auf alle Fälle, also es ist für mich gibt es 2, 3 andere Sachen auch natürlich. Für mich war das natürlich jetzt am Ende meiner, was Ende meiner Karriere, vielleicht spiele ich noch 5, 6 Jahre, vielleicht spiele ich 2 Jahre, ich weiß nicht. Ich schaue da Jahr zu Jahr, eigentlich fühle ich mich super noch fit. Aber ich wollte einfach mal sehen, wie die in Mannheim das machen. Gell? Es muss einen Grund geben, warum der Pavel natürlich viele Jahre im Finale auch immer bei Wolfsburg mit einer, ich würde sagen mal, etwas schlechteren Qualität Mannschaft als hier natürlich in Mannheim, aber es trotzdem geschafft hat und mit Mannheim jetzt auch Meister geworden ist. Und deswegen für mich ist es interessant jeden Tag. Ich habe eigentlich oft auch schon zukunftsmäßige Sachen, wo ich schaue, wie ich das vielleicht nach meiner Karriere mache, ob ich vielleicht irgendwas in Erding machen will mit Nachwuchs, ob ich Trainer, Manager, da habe ich viele Vorstellungen, Visionen und deswegen, da hole ich mir jeden Tag ein bisschen was raus und aber ganz klar, ja, ich denke mir, Mannheim und München sind die 2 Mannschaften, wenn ich jetzt Geld verwetten müsste, würde ich auf die 2 Mannschaften wetten, dass die im Finale sind. Straubing natürlich hat einen guten Kader wie letztes Jahr. Die sind natürlich auch gefährlich, auch Schwenning. Ich meine, jetzt mit dem Playoff, ich weiß nicht, wie der Modus jetzt ist, keiner weiß es wirklich, aber wenn es eine Best-of-3-Serie wird, ist das natürlich, glaube ich, die größte Chance für Underdogs, die sie jemals haben werden in den nächsten 10 Jahren wieder gegen Mannheim oder für München dann vielleicht eine schnelle Serie zu gewinnen. Ja. Mhm.
Da hast du recht. Und schön, dass wir die Chance hatten, heute wirklich mit dir zu reden. Es war uns ein Fest am Fest sozusagen. Ja. Danke, Schützi.
Ich speichere die Nummer gleich.
Genau, 01634832794. Genau, das ist die Nummer. Ja, super. Sascha Bandermann.
Ja, den kenne ich doch. Den habe ich schon irgendwo gesehen.
Oder
das mal irgendwo so in der Lobby. Oder war das spät abends um 2 in der Früh?
Ja, ja. Beides hat gestimmt.
Ja. Da frage ich mich natürlich, Schützi, was du um die Uhrzeit noch da draußen gemacht hast.
Ja, das hat mir einer erzählt. Ich habe euch nicht weiß gesehen. Jemand hat mich am nächsten Tag in der Früh erzählt.
Schön, dass du jetzt deine eigene senile Bettflucht hier preisgegeben hast. Danke, Felix Schütz. Sehr schön.
Jungs, dann wünsche ich alles Gute. Bleib gesund.
Jo.
Und hoffentlich sieht man sich irgendwann.
Ja, absolut. Viel Erfolg und schönes Fest. Ja.
Schöne Weihnachten.
Ja,
Schützi.
Genau.
Ciao, Schützi. Ciao, danke. Ciao. Tschüss.
Ciao, 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 ciao.
Frage ist, ob das nur einspeichert, damit das blockieren kann.
Herrlich.
Schützi. Leute, ich muss euch vorweihnachtlich verlassen.
Ich weiß. Hau ab, komm, gib Gas.
Tatsächlich.
Du musst weg.
Allen da draußen, schöne Weihnachten. Bei mir geht es noch ein bisschen weiter.
Genau. Basti muss zur Maloche, zum Arbeitsfest, am Fest.
Die Darts-Weltmeisterschaft steht für Basti an. Ganz kurz die Frage, glaubst du jetzt, wenn du gerade Weltmeisterschaft machst, dass es eine Eishockey-Weltmeisterschaft für uns auch gibt?
Alle anderen Weltmeisterschaften wurden schon abgesagt, ja, aber ich glaube nicht, dass die eine zweite WM ausfallen lassen. Ich glaube, es gibt eine Eishockey-WM.
Also heißt die AWM ist
die AWM die höchste? 21 wird es geben, ja. In welcher Form auch immer.
Ich glaube auch.
Okay.
Ich bin gespannt, wo.
Schöne Weihnachten.
Mach's gut. Schön, dass du da warst.
Boing. Ja, aber interessant übrigens zu hören, finde ich, dass Felix Schütz so neugierig auch bleibt, auch sowas macht wie Mannheim. Ich wollte auch mal wissen, das und hatte interessante Sachen rund um das Eishockey, die Entwicklung internationales Eishockey, fand ich, waren schöne, viele coole Aussagen drin.
Ja, es war wirklich sehr interessant. Ja. Und es ist tatsächlich was, glaube ich, was ein Schützi auszeichnet, wo er natürlich auch immer Shit ein bisschen in der Kabine dafür kriegt, weil er natürlich schon an sehr vielen Sachen interessiert ist und manchmal ein bisschen anders denkt wie andere.
Und sehr viel redet.
Und, ja, gut. Aber ja, das kann schon sein.
In der Kabine, also, meine ich jetzt, ne?
Da ist schon was los. Also mit Mo Müller und ihm ist, glaube ich, in Köln gut was los gewesen. Da bin ich gespannt, wer der sein könnte in Mannheim. Da hätten wir fragen können, ob er da schon einen hat, so einen kleinen Widersacher in der Kabine. Weil Mo Müller und der Schützi in Köln, die haben sich gut Pfeffer gegeben.
Immer schön gedisst.
Das weiß ich, ja, genau. Das ist natürlich immer interessant, wenn du sowas hast. Gute Unterhaltung in der Kabine.
Ja, da werden wir demnächst mal bei Mannheim nochmal nachfragen, wen denn Felix Schütz jetzt momentan auf dem Kicker hat.
Schauen wir mal.
Er muss sich auch erstmal eingrooven in diese Mannschaft. Ist dann alles relativ frisch, aber trotzdem gut zu hören. Und auch, dass gesundheitlich hoffentlich alles in Ordnung ist. Aber auch das waren interessante Aussagen. Super, dann machen wir doch für den heutigen Tag, für den Festtag und für das Fest den Deckel auf diese Sendung drauf und sagen danke fürs Zuhören.
Fürs ganze Jahr machen wir einen Deckel drauf.
Jetzt schon mal danke fürs ganze Jahr, genau. Dass ihr dabei wart, so häufig, so oft und
das war wirklich, zugehört habt. Ja, das war wirklich toll. Also da muss man wirklich mal Danke sagen, auch in dieser langen Zeit, wo es kein Eishockey gegeben hat, wie treu ihr diesen Podcast gehört habt.
Stimmt, das war vermutlich für mich auch das Überraschendste 2020, dass in der Zeit, weil wir gesagt haben, komm, wir ziehen es durch, auch wenn wir die Frequenz ein bisschen nach hinten geschraubt haben und nicht jede Woche rausgekommen sind. Aber dass da wirklich echt einfach sehr, sehr viele Eishockey-Fans gesagt haben, das höre ich mir trotzdem an, weil auch für uns manchmal ja die Problematik da war, es gibt ja eigentlich gar nicht so ein richtiges Thema. Also was passiert gerade im Eishockey? Da hat man natürlich ganz oft darüber geredet, wann geht's endlich los? Geht's endlich los? Dann war das vor allem oft ein Krisentalk, weil du nicht genau wusstest, was machen die Vereine? Kriegen sie es hin? Kriegt die Liga es hin? Von daher... Shoutout, wie ich zu sagen pflege.
Aber auch das ist spannend und ich finde es auch insgesamt spannend, dass der Eishockey doch einen Weg gefunden hat, jetzt auch im absoluten Profibereich aufs Eis zu kommen, präsent zu sein, Spiele en masse zu haben, jeden Tag Eishockey zu haben. Also ich glaube, auch so schwierig dieses Jahr fürs Eishockey war, man hat einen Weg gefunden, das schön zu beenden, zumindest 2020. Das ist mein Eindruck.
Das ist doch schön. Wenn du sagst beenden, dann beenden wir wirklich jetzt hier.
Wir sehen uns wieder im Januar.
Wir hören uns sogar.
Naja, wir sehen uns im Januar, da bin ich wieder unterwegs in der Liga, aber wir hören uns mit dem Podcast auch erst wieder im Januar.
Alright.
Eine Woche Pause.
Dann see you in 2021. Eine schöne Weihnachtszeit und entspannt euch. Nehmt alles nicht zu ernst, was da vielleicht sein sollte. Es ist die besinnliche Zeit. Dementsprechend haben wir, die euch heute für ein paar Minuten hoffentlich etwas versüßt, unterm Baum, am Baum, rund um den Baum. Macht's gut. Habt euch lieb. Das war die Eishockey-Show 2020. Tschüss.
Guter Rutsch.
Ist denn heute schon Weihnachten?